Hallo, willkommen zu unserem Podcast. Wir sind die Ärztinnen Birgit und Stefanie. Seit über 20 Jahren arbeiten wir in Patientenversorgung, medizinischer Lehre und Forschung. Wir halten Vorträge für medizinische Experten und Laien, schreiben Fachartikel und Bücher und haben nun auch einen Podcast in unserem Spezialgebiet. Unser Fokus liegt im Bereich der Venen- und Ödemerkrankungen. Dazu gehören oberflächliche und tiefe Thrombosen, Krampfadern, Lipödem und Lymphödem. Wir wünschen euch eine lehrreiche und unterhaltsame Zeit. Viel Spaß!
Hallo, es geht um Venenkrankheiten, um Krampfadern im genauen Sinne. Und es ist ja so, dass Krampfadern Venen sind und die sind möglicherweise in ihrer Funktion eingeschränkt. Aber ja, was ist dann eigentlich damit gemeint? Haben viele Menschen Krampfadern? Also ich habe so den Eindruck, es kommen sehr, sehr viele Leute mit diesem Thema zu uns in die Sprechstunde. Wie ist es bei dir?
Ja, also die Venen sorgen ja dafür, dass das Blut aus dem Gewebe wieder zurück Richtung Herz kommt. Und normalerweise sind sie darauf angewiesen, dass sie Venenklappen haben, die diese Flussrichtung mitbestimmen, dass es eine Muskulatur gibt, die dafür sorgt, dass im Endeffekt von unten nach oben gepumpt wird, wenn wir jetzt über die Beinvenen vor allem reden. Und dass die Venen auch einen gewissen Durchmesser nicht überschreiten, um diesen Fluss tatsächlich realisieren zu können. Und wenn eine oder mehrere dieser Gegebenheiten halt nicht mehr da sind und die Venen aussacken, das Blut halt wieder zurück in die Beine hineinfällt, dann sprechen wir letztlich von Krampfadern. Das hat nichts mit Krämpfen zu tun vom Wortsinn her, sondern in erster Linie eigentlich mit krummen Adern, daher kommt das Wort. Aber nichtsdestotrotz können als Symptome natürlich auch Krämpfe auftreten. Aber das hat eigentlich nichts mit dem Begriff der Krampfader in dem Sinne zu tun.
Letztendlich, also viele Leute sind ja der Auffassung, dass Krampfadern richtig großkalibrige, deutlich sichtbare Venen am Bein sind. Aber es gibt auch viele Menschen, die haben Probleme mit den Beinen und führen dieses auf kleinkalibrige Venen am Bein zurück. Also sogenannte Besenreißer. Sind das auch Krampfadern?
Die Krampfadern sind unterteilt in verschiedene Gruppen. Es gibt halt sozusagen Stadium 1 bis 6, wenn man sozusagen von den klinischen Symptomen der Krampfadern ausgeht. Im Stadium 1 sind es halt tatsächlich die kleinen Besenreißer und retikulären Varizen, die meistens ja relativ oberflächlicher liegen und unmittelbar in der Haut bzw. unter der Haut zu sehen sind als kleine rote oder bläuliche erweiterte Äderchen, oder die retikulären Varizen sind manchmal auch so ein bisschen grünlich erscheinend. Dann das zweite Stadium wären halt die echten Krampfadern, die dann manchmal auch so fingerdick am Bein entlang laufen, die man auch gut nach außen hin sehen kann. Das sind eigentlich sogenannte Seitenäste meistens, die man da sieht. Die großen Stammvenen, die Vena Saphena Magna und Vena Saphena Parva, laufen eigentlich etwas unterhalb der Hautoberfläche, also sprich im Unterhautfettgewebe. Und dort kann man sie von außen eigentlich so selten sehen, außer bei extrem schlanken Menschen.
Ja. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, was du da sagst, dass oftmals große Venen sichtbar sind, die bei der Untersuchung sich als sogenannte Seitenäste entpuppen. Und viele Patienten sind total perplex, wenn man sie dann darauf aufmerksam macht, dass sozusagen unsichtbar unter der Hautoberfläche größere auch Krampfadern vorhanden sind, die vielleicht zuerst behandelt werden müssten. Erlebst du das auch so, dass da großes Erstaunen ist? Oder?
Genau, also die großen Krampfadern, wie gesagt, sieht man ja meistens gar nicht, weil sie halt im Unterhautfettgewebe sind. Man sieht dann eigentlich nur die Folgen. Das sind dann die weiteren klinischen Stadien, dass Ekzeme auftreten können, Verfärbungen in der Knöchelregion da sein können oder auch im Bereich der Unterschenkel generell, dass offene Stellen auftreten können, die dann entweder akut oder im Verlauf dann schon wieder abgeheilt sind. Aber die großen Krampfadern im Unterhautfettgewebe kann man meistens nicht sehen, sondern man sieht dann nur deren Folgeerscheinungen, beziehungsweise wenn man mit dem Ultraschall das Bein untersucht, kann man halt die veränderten Flusseigenschaften in den Venen sehen. Man spricht dann vom sogenannten Reflux, dass das Blut halt nicht mehr aus den Füßen Richtung Herz nach oben kommt, sondern wieder zurück in die Beine hineinfällt, und man sieht halt die erweiterten Venendurchmesser.
Ja, es ist ganz wichtig, was du eben auch schon gesagt hast. Also viele Leute kommen und haben ganz kleinkalibrige, oberflächliche Venenzeichnungen, die sie vielleicht eher kosmetisch stören. Manche Personen sagen auch, nein, ich habe in diesem Bereich Schmerzen. Dennoch, es ist extrem wichtig, dass man eine entsprechende Diagnostik macht, weil manchmal ist das, was man von außen sieht, nur das Symptom eines zugrunde liegenden venösen Defizites beziehungsweise einer zugrunde liegenden, tiefer liegenden, von außen unsichtbaren Krampfadern. Kann man das so sagen?
Genau. Also man kann nicht von dem, was man an der Oberfläche sieht, also zum Beispiel der Anzahl der Besenreiser oder so, jetzt darauf schließen, ob derjenige viel oder wenig Krampfadern in der Tiefe hat, sondern es gibt Menschen, die haben zum Beispiel an den Oberschenkelaußenseiten eine ganze Reihe von Besenreisern, die sichtbar sind, aber in der Tiefe ist zum Beispiel alles in Ordnung. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Menschen, die nach außen hin relativ wenig sichtbare Besenreiser haben und trotzdem in einem anderen Flussgebiet dann Probleme, zum Beispiel an der Vena Saphena Parva oder so. Nichtsdestotrotz, wenn man da ein bisschen Erfahrung in dem Feld hat, kann, sagen wir mal, die Anordnung zumindest der Besenreiser darauf hindeuten, ob es da in der Tiefe was gibt. Also wenn Besenreiser zum Beispiel an den Füßen auftauchen, ist das Risiko, dass da in der Tiefe vielleicht was nicht in Ordnung ist, höher, als wenn die zum Beispiel an den Oberschenkelaußenseiten sind. Hast du das auch so erlebt?
Ja, also das sehe ich auch. Also es gibt sehr, sehr viele Menschen, die kommen mit Besenreisern an den Oberschenkelaußenseiten, kosmetisch störend. Die haben oftmals in diesem Bereich keinerlei Probleme. Und es liegt auch, wenn man Ultraschall macht, jetzt nicht unbedingt eine große, das Areal speisende Vene zugrunde, meistens eine etwas kleinere. Aber diese gestauten kleinen Besenreiser, vor allen Dingen im Knöchelbereich, sind ernst zu nehmen und die geben durchaus Hinweis darauf, dass eine möglicherweise höhergradige venöse Funktionsstörung vorliegen kann.
Erlebst du das auch? Das kommt bei uns eigentlich auch immer mal wieder vor, dass Patienten aber trotzdem berichten, dass die Besenreiser unangenehm sind. Also dass die jucken, dass die kribbeln, auch wenn sie in erster Linie jetzt vielleicht keine echte Erkrankung in dem Sinne darstellen, aber dass auch diese in Anführungsstrichen kosmetische Störung unangenehme Symptome haben kann.
Ja, das kriege ich oft zu hören. Also vor allen Dingen am unangenehmsten ist die Stelle unterhalb des Knies innen. Da bin ich jetzt nicht sicher, ob das eine norddeutsche Spezialität ist. Mag sein. Also, aber dezidiert, also in diesem Bereich sagen viele Patientinnen und Patienten, also auch männliche Patienten mit Besenreisern, dass es in diesem Bereich unangenehm sei. Und ein anderer Punkt, der oft genannt wird, ist die Wadenmitte, erstaunlicherweise.
Ja, ich kenne das halt vor allem auch von den Oberschenkelaußenseiten, dass das immer wieder als unangenehm kribbelnd beschrieben wird. Aber offensichtlich, ja, scheint das regional ein bisschen unterschiedlich zu sein. Aber wir halten fest, auch Besenreiser können unangenehm sein.
Das ist durchaus richtig. Und viele Patienten profitieren dann von der Behandlung. Also das ist durchaus auch so, dass etliche kommen und sagen, jetzt sind die Beschwerden weg. Das ist interessant.
Genau, nach ja. Verödungen oder sowas.
Ja, genau. Ja, genau.
Du hattest vorhin noch das Thema Volkskrankheit oder beziehungsweise wie häufig kommt eine Krampfadererkrankung denn so vor angesprochen. Möchtest du da selbst was zu sagen?
Ja, also sagen wir mal so. Also ich arbeite ja in einer größeren Klinik, in der jetzt nicht nur Patienten dezidiert in die Venensprechstunde kommen. Und wenn man in anderen Sprechstunden schaut, also sehr, sehr viele Menschen haben einfach venöse Erkrankungszeichen an den Beinen beziehungsweise unteren Extremitäten. Und man kann durchaus verstehen, dass der Begriff Volkskrankheit kursiert. Damit ist es nicht gemeint, dass das gesamte Volk an einer venösen Erkrankung leidet, aber es ist damit gemeint, dass also sehr viele Menschen davon betroffen sind. Und das gibt es natürlich auch schon nicht nur bei älteren Leuten oder älteren Personen, sondern auch schon im Kindesalter. Und da hast du ja direkt auch mit der Bonn-Bochumer Studie dich auseinandergesetzt. Die haben ja dezidiert Schulkinder untersucht, nicht wahr?
Genau, also es sind im Rahmen der Bochumer Studie, die ist schon weit vor meiner Zeit ursprünglich initiiert worden, mit Erstklässlern und dann wurden diese Kinder regelmäßig immer wieder an den Venen untersucht mittels spezieller Funktionsuntersuchungen und dem Ultraschall, als es den dann hinterher gab, weil die Studie begann quasi schon noch bevor es die Duplex-Sonographie, wie wir sie heute kennen, verfügbar war. Und die letzte Untersuchung hat stattgefunden, als die Probanden so ungefähr 30 Jahre alt waren. Und man konnte bei diesen Verlaufskontrollen sehen, dass es doch einige gab, die halt schon im Schulalter erste Erscheinungen aufgewiesen haben, also Besenreiser, und dann hinterher als Erwachsene tatsächlich auch Krampfadern entwickelt haben. Man konnte in den, also bei einigen wenigen, das war jetzt nicht die Masse der Schüler, aber tatsächlich auch schon als Vorläufer der hinterher sichtbaren Krampfadern erste Veränderungen in den Flussmustern in der Ultraschalluntersuchung sehen, also dass da erste Refluxe nachgewiesen werden konnten, ohne dass es zur sichtbaren Krampfader gekommen ist. Also ja, bei Kindern gibt es solche Erscheinungen auch schon. Das Risiko ist umso höher, je mehr auch die Eltern betroffen sind. Also wenn beide Elternteile betroffen sind, ist das Risiko auch für die Kinder höher, Krampfadern zu entwickeln, als wenn sie ja zum Beispiel aus einer Familie kommen, wo quasi keine Krampfadern vorkommen.
Ja, das ist auch manchmal, finde ich, eine schwierige Frage. Also ich erinnere auch jetzt zwei Kinder, die in der Sprechstunde waren, also ein Mädchen 11 Jahre alt mit einer großkalibrigen, komplette Schnappvarikose der Vena Saphena Magna. Und das andere ist ein junges Mädchen 8 Jahre alt mit einer großkalibrigen Varikose an der Wade. Und also beide Kinder leiden auch dezidiert unter sogenannten venetypischen Beschwerden. Die haben also Schmerzen und Schwellneigungen in diesen Beinen. Und man muss natürlich dann, finde ich, gut abwägen, ab wann man dann eine operative oder eine venenausschaltende Maßnahme ergreift. Also die 11-Jährige haben wir tatsächlich operiert mit gutem Ergebnis. Die ist auch ganz glücklich, aber das ist natürlich schon eine Abwägungssache, ne? Also im Kindesalter Vene zu operieren. Wie siehst du das?
Ja, also bei unserer Praxis ist es auch so, dass es tatsächlich wenige Kinder oder Jugendliche sind, die sichtbare Symptome auch einer Krampfadererkrankung aufweisen. Und ich kann mich bisher eigentlich nur an einen Jungen erinnern, den wir mit, ich glaube 14 war er letztlich, endovenös behandelt haben, also eine venenausschaltende Lasertherapie durchgeführt haben. Und der hat tatsächlich auch extrem davon profitiert. Der hatte nach dem Fußball immer schwere Beine und Wadenkrämpfe und. Und das ist tatsächlich hinterher alles nach der ausschaltenden Maßnahme weg gewesen. Und der ist total happy und glücklich. Aber auch da, so wie du das auch sagst, man muss das halt tatsächlich immer gut abwägen. Eine Operation ist immer auch gerade für ein Kind ein einschneidendes Erlebnis. An den Krampfadern stirbt man nicht. Also, ne? Und solange keine Symptome da sind, würde man das bei den Kindern natürlich auch erstmal nicht behandeln. Unterscheiden muss man das sicherlich nochmal. Es gibt ja auch Kinder, die tatsächlich mit sogenannten venösen Malformationen, also Fehlbildungen oder Fehlanlagen der Venen auf die Welt kommen, wo zum Beispiel Klappen fehlen oder angeborene Aussackungen der Venen da sind, da ist es tatsächlich manchmal auch notwendig, diese früher, also auch im kleinen oder jungen Kindesalter zu behandeln. Aber wie gesagt, heute geht es ja für uns hier um die in Anführungsstrichen normalen Krampfadern. Mhm. Gibt es eigentlich auch Krampfadern an den tiefen Venen?
Es gibt tatsächlich tiefe Venensegmente, die unter Umständen insuffizient sind. Das bedeutet, dass über eine längere Strecke, sagen wir mal so 20 Zentimeter, kein funktionstüchtiger Klappenapparat vorliegt. Das bedeutet, bei Druckbelastung, zum Beispiel Husten oder kräftiges Anheben eines schweren Gegenstandes oder ähnliches, dass es pathologische Rückströme im tiefen Venensystem geben kann. Ob das jetzt Krampfadern sind oder Klappeninsuffizienzen, also das ist natürlich so eine Definitionssache. Natürlich, wir als Venenärzte bezeichnen Krampfadern allgemein als insuffiziente Venen beziehungsweise als Venen, die einen inkompetenten venösen Klappenapparat aufweisen. Von daher, ja, Tiefensystem gibt es das auch.
Und wie entstehen die?
Entweder sie sind primär degenerativ, das heißt also anlagebedingt im Rahmen des gesamten Erkrankungsprozesses. Da wird immer diskutiert, ist es die Innenwand der Vene, die die Hauptrolle spielt, oder ist es die Mittelschicht der Vene, die die Hauptrolle spielt. Da gibt es viele verschiedene Ideen, wie sowas auftreten könnte. Schlussendlich gelöst hat man diese Frage noch nicht. Das ist die eine Sache, das wäre so das primäre Entstehungsgeschehen. Das andere kann es auch sein infolge einer Verletzung oder infolge einer stattgehabten tiefen Venenthrombose. Also wenn zum Beispiel eine Vene durch einen Unfall, nennen wir also einen offenen Beinbruch beispielsweise, oder sonstige Verwundung geschädigt wird, dann wird natürlich auch der Klappenapparat geschädigt. Und wenn eine Vene im Rahmen eines Thromboseereignisses geschädigt wird, dann ist auch der Klappenapparat in Mitleidenschaft gezogen. Also das sind so die Mechanismen.
Wir haben ja die ganze Zeit jetzt über Krampfadern gesprochen und beide sozusagen uns immer wieder auf die Beine fokussiert. Gibt es Krampfadern nur an den Beinen oder gibt es die auch woanders? Das ist ja auch eine Frage, die immer wieder auftaucht.
Die taucht immer wieder auf und ich habe mal darüber auch einen Vortrag gehalten und deswegen das mal sehr ausführlich recherchiert. Also eine primär degenerative Erkrankung, wie sie jetzt definiert ist als Varikose-Erkrankung, die ist tatsächlich auch sehr stark abhängig von der Hydrostase, vielmehr vom aufrechten Gang des Menschen. Das heißt, es findet sich in erster Linie am Bein. An den Armen gibt es in dem Sinne keine tatsächlichen primären Krampfadern. Es gibt Klappeninsuffizienzen infolge einer Armvenenthrombose. Das gibt es. Wobei dann aber auch wieder zu sagen ist, dass also Menschen, die Armvenenthrombosen erleiden, häufig auch einen Grund haben. Die sind in der Regel sekundär, also nachdem da jetzt ein Venenkatheter gelegt worden ist und Infusionstherapie gemacht wurde, die zu einer Schädigung der Venenwand geführt hat. Das sind so typische Mechanismen für Armvenenthrombosen, dass die primär entstehen. Das ist dann schon wieder ausführlichere Geschichte, die fast einen neuen Podcast, eine neue Postcard-Folge eigentlich erfordert. Ja, das sind also Menschen, die Blutgerinnungsstörungen haben. Das heißt also übersetzt, eine primäre Varikose an den Armen eher nicht, eher halt sekundäre Krampfaderbildungen nach irgendeinem furchtbaren Ereignis für die Vene, sprich sie hat Infusionstherapie gekriegt oder einen Venenverweilkatheter implantiert bekommen oder es liegt eine Gerinnungsstörung vor.
Das heißt, die normalen Krampfadern, über die wir halt so sprechen, in unserem Podcast vor allem, da geht es eigentlich in erster Linie um die Beine.
Ja, Beine und Unterbauch.
Ja, Beckenregion, ne? Genau, ja.
Ja, also so die Bein-Beckenregion, also da durchaus auch. Und das andere Thema, es gibt auch sehr, sehr häufig und es wird sehr schambesetzt bei vielen Menschen, es gibt auch Varikosen oder Krampfadern im Genitalbereich. Also viele haben da einen erheblichen Leidensdruck und gehen aber trotzdem aus Schamgefühl nicht zum Arzt.
Das nennt man dann das pelvine Stauungssyndrom, ne, oder Beckenvenensyndrom. Aber da können wir vielleicht, weil das ja so besonders ist, auch nochmal eine gesonderte Folge zumachen, weil das halt auch in der Diagnostik und der Symptomatik nochmal was Besonderes ist. Genau, da halten wir die Spannung dann nochmal aufrecht und verweisen auf Folgen, die dann noch kommen werden. Du hattest vorhin schon mal den aufrechten Gang mit angesprochen, der irgendwie zu der Entstehung von Krampfadern beiträgt. Und man weiß ja, dass die Muskelpumpe in den Beinen da auch eine besondere Rolle spielt, wenn es um den Rückfluss geht, beziehungsweise um die Entwicklung halt von Varizen. Kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen?
Ja, also mich interessiert ja sowas immer brennend, was passiert eigentlich, wenn die Muskulatur betätigt wird. Und wenn man mit dem Ultraschall schaut, also eine Person steht vor mir und sie steht auf einem erhöhten Podest, sodass man in aller Ruhe als Untersucherin oder Untersucher Ultraschall macht, dann sieht man oft sehr, sehr großkalibrige Venen in der Muskulatur der Wade. Das siehst du garantiert auch sehr oft. Und wenn man dann die Person bittet, isoliert die Wadenmuskulatur zu betätigen, also vor allen Dingen Sportler sind natürlich geeignet, die wissen sofort, wenn ich sage, machen Sie mal eine isometrische Übung, anderen Patienten erkläre ich das natürlich. Und man sieht, wie die Muskulatur diese Venen richtig gehend leer presst. Und es reicht eine ganz kurze Anspannung des Muskels und dann wieder locker stehen. Und es dauert mehrere Sekunden, eigentlich manchmal bis zu einer halben Minute, bis die Venen wieder das volle Kaliber entfalten. Also das ist sehr eindrucksvoll und man kann es den Patienten am Ultraschallgerät auch deutlich zeigen. Also die können ja da mitgucken und sie sind also tief beeindruckt, was die Muskulatur da an dem Venenapparat macht. Und letztendlich kann man dann auch etwas weiter entfernt von der angespannten Muskulatur messen, wie schnell das Blut dann fließt. Und es zeigt sich, dass also die Betätigung dieser Muskulatur eine Fließbeschleunigung eklatanten Ausmaßes bewirkt. Also das heißt, das spielt also eine sehr, sehr große Rolle.
Das heißt, mit jedem Schritt, den wir tun, pumpen wir ja quasi unseren Venenplexus leer in den Füßen und regen sozusagen den Rückfluss aus den Füßen Richtung Herz nach oben an. Und in dem Moment, und das ist ja eigentlich der wichtige Knackpunkt, wo wir die Beinvenenmuskelpumpe nicht mehr benutzen, also immobil werden, dann wird es halt anstrengend für unsere Venen, weil sie diese Unterstützung durch die Muskulatur nicht mehr erfahren. Das heißt, alles, was wir tun an gleichmäßig durchlaufenden Bewegungen für die Beine, ist jetzt eigentlich egal, ob Laufen, Radfahren, Langlauf und so weiter, das wirkt sich alles eher positiv auf unsere Venen aus. Und damit kann man den Venen was Gutes tun.
Mhm. Ja. Also das Paradebeispiel sind ja immer so diese Guards der Queen oder des Kings vor dem, weiß gar nicht, wo die stehen, also die mit der großen Pelzmütze. Und die müssen ja stillstehen, das gehört ja zu deren Beruf. Und ich habe mir also auch sagen lassen von einem ganz berühmten englischen Phlebologen, habe ich mal gesagt, sag mal, wie ist das denn eigentlich mit diesen Guards? Die müssen doch alle Varizen haben. Da hat er gelacht und gesagt, nee, die trainieren ihre Wadenmuskeln. Also die können stillstehen und immer wieder Muskel anspannen, locker lassen, anspannen, locker lassen.
Genau, das ist ja auch so ein bisschen das, was man den Patienten im Flugzeug empfiehlt, ne, dass die, also die Guards können sich jetzt nicht ganz so viel bewegen, aber dass man ansonsten versucht, so Drehbewegungen mit dem Knöchelgelenk zu machen, die Zehen immer wieder zusammenziehen, auseinander, um die Wadenmuskulatur anzuspannen, solche Dinge. Ne?
Ja.
Genau. Da sind wir ja schon sozusagen bei einem Risikofaktor für das Auftreten von Krampfadererkrankungen oder Symptomen, die da auftreten können, wenn man also immobil wird oder die Beinmuskelpumpe wenig benutzt. Was gibt es sonst noch an Risikofaktoren? Was sollte man möglichst vermeiden oder versuchen auszuschalten, um das eigene Krampfaderrisiko zu reduzieren?
Also es hat sich gezeigt, dass die Adipositas eine wichtige Rolle spielt. Das hat bestimmt zwei Faktoren. Das eine ist, man weiß ja auch, dass bei Adipositas immunmodulatorisch einiges verändert wird. Aber das Wesentliche ist halt bei sehr adipösen Menschen, dass die sehr, sehr viel sitzen. Und wenn sie sitzen, ein hohes Bauchvolumen haben, das auf die Venen drückt und damit den venösen Abstrom aus dem Bein einfach tatsächlich mechanisch behindert.
Also dass sich sozusagen der Venendruck in der Leiste vor allem erhöht, wo ja auch wichtige Venenklappen sitzen, die diesen Fluss regulieren. Ne?
Genau.
Ja. Genau, also die Immobilität, Adipositas, ein gewisser Teil ist angeboren, den kann man natürlich in der Regel nicht verändern. Dann das Alter spielt ja auch nochmal eine erhebliche Rolle in der Entstehung von Krampfadern. Wir hatten vorhin ja schon gesagt, bei Kindern ist es relativ selten, aber je älter wir werden, desto schwächer wird leider ja auch unser Bindegewebe und desto höher steigt auch da das Risiko für das Auftreten von Krampfadern.
Ja,
das sind
richtig.
So die wesentlichen Faktoren.
Naja gut, und dann gibt es natürlich die Schwangerschaft beziehungsweise die Anzahl der Schwangerschaften. Also der hormonelle Faktor im Rahmen einer Schwangerschaft sowie aber auch der physikalische Faktor durch die Druckerhöhung einfach im Bauch sind auch relevant. Ja, ich denke, die Varikose oder beziehungsweise Krampfadern im Rahmen der Schwangerschaft ist auch ein sehr weites Kapitel, das wir vielleicht auch nochmal separat beleuchten sollten.
Mhm. Ja, jetzt haben wir einen munteren Mix quer durch die Krampfadererkrankung gemacht, was wir noch ein bisschen offen gelassen haben. Oder wir haben da zwar zwischendurch auch schon drüber gesprochen, aber es noch nicht wirklich in Zahlen ausgedrückt. Wir haben von der Volkskrankheit gesprochen. Wie viele sind denn nun tatsächlich von einer relevanten Varikose betroffen? Bei Frauen, bei Männern gibt es da Unterschiede. Vielleicht schwenken wir da noch einmal ganz kurz zurück.
Ja, es gibt ja diese Bonner Venenstudie, die für Deutschland doch von großer Bedeutung ist, insgesamt international selbstverständlich auch. Aber es hat sich da gezeigt, dass wenn man jetzt graduiert, Venenkrankheit, oberflächliche Venen sichtbar bis hin zu einer schwerwiegenden chronischen venösen Insuffizienz, dass insbesondere bei diesen etwas schwereren Krankheiten war so das Schlagwort, jede fünfte Frau und jeder sechste Mann sind davon betroffen. Und andersrum formuliert, es haben sich nur 9% der Untersuchten gezeigt, die keinerlei Zeichen einer venösen Erkrankung aufgewiesen haben. Also das ist schon, finde ich, das sind Zahlen, die belegen, dass es wirklich sehr, sehr häufig ist.
Also keinerlei Zeichen bedeutet dann noch nicht mal Besenreiser, ne?
Ja, genau, also noch nicht mal Besenreiser. Und es hat sich halt auch gezeigt, dass also da eine gewisse Altersabhängigkeit eintritt. Und es hat sich auch gezeigt bei einer Nachuntersuchung, dass diejenigen, die zuerst kleinkalibrige Venen hatten, im Laufe der Jahre dann doch etwas größerkalibrige Venenzeichnungen aufgewiesen haben. Sprich, im Laufe des Lebens werden die Krampfadern weiter. Wenn man ganz gemein wäre, würde man sagen, sie leiern halt etwas aus.
Ja, also ich würde sagen, für die heutige Folge wären wir am Ende angekommen. Es gibt noch ganz viel zu erzählen über Prognose von Krampfadern und Thrombosen und zur Therapie des Ganzen. Aber wir wollen ja nicht nur diese eine Folge machen, sondern es sollen ja noch weitere Podcast-Folgen da sein. Und von daher, hast du noch irgendwas der heutigen Folge hinzuzufügen oder?
Nee, also ich denke, das ist so ein weites Feld und wenn man mich lässt, dann kann ich ja stundenlang darüber sprechen und das würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber ich mag auch Appetit machen auf Themen, was kann man tun, wie kann man was tun, wie kann man die Diagnostik sinnvoll betreiben und also da ist noch sehr, sehr viel zu sagen. Und ich freue mich auf weitere Folgen.
Genau, dann tschüss für heute.
Tschüss.
Ja, ihr Lieben, leider ist unsere Zeit für heute schon wieder um. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Dann gebt uns gern einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Habt ihr eine interessante Frage, die wir in unseren nächsten Sendungen aufgreifen sollen, dann schickt uns diese gern an frage@venendocs.de. Bis bald, sagen eure Venendocs Birgit und Stefanie.